über den ich heute sprechen möchte, möchte ich vorausschicken, dass ich nicht besoffen war, als ich den ausgewählt habe. Ich habe auch kein Pfeifen geraucht, ich war total nüchtern. War allerdings äußerst überrascht, was in so einem sehr strapaziösen Text zu finden war. Ich habe mich zu Weihnachten nochmal etwas mit den Weihnachtstexten beschäftigt. Ja, und bin dann darauf gestoßen, ich bitte euch um Geduld und um ein weites Herz, wenn ihr euch jetzt den Text anhören müsst, um den es heute gehen wird. Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von König David und dem Stammvater. Alles klar. Und dem Stammvater Abraham. Abraham wurde der Vater von Isaak, Isaak der Vater von Jakob und Jakob der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda wurde der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres wurde der Vater von Hesron und Hesron der von Ram. Ram wurde der Vater von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon wurde der Vater von Boas, die Mutter war Rahab. Boas wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth. Obed wurde der Vater von Isai und Isai der König von König David. David wurde der Vater von Salomo, die Mutter war Urias Frau. Salomo wurde der Vater von Rehabem und so weiter. Ich kürze das jetzt ab. Mach im Vers 16 weiter. Jakob wurde der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Die wurde die Mutter von Jesus, der auch Messias genannt wurde. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zum Beginn der Verbannung nach Babylon 14 Generationen und von da an bis zu Messias noch einmal 14 Generationen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel das Wort Gottes ist und das ist Credo dieser Gemeinde, auch mein persönliches, dann sollten wir in dieser Bibel immer sehr viel mehr vermuten, wie da rein an Worten steht. Sie ist äußerst komplex, sehr vielschichtig und immer viel mehr drin als das, was wir gerade so sehen. Und so geht es auch mit so einem furztrockenen Stoff wie einem Geschlechtsregister. Wer von euch hat das jemals gelesen und wann zuletzt? Ist nicht so die Hauptlektüre, das sind nicht so die Erbauungsworte, ist auch okay. Aber es ist eben von Gott gewollt, dass es in der Bibel drin ist. Und von daher sind da schon einige Botschaften drin. Und mir ging das so, als ich um die Weihnachtszeit diesen Text las. Ich wollte schon direkt weitergehen, denke ich, Moment. Bin dann über zwei Sachen gestolpert. Und eine davon möchte ich heute thematisieren. Was ist an dem Text so, dass man über ihn sprechen kann und auch muss? Eine Besonderheit, es werden fünf Frauen erwähnt. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Fünf Mütter, die in diesen Stammbaum eingearbeitet sind. Das war der Punkt, über den ich gestolpert bin. Warum? Warum sind da fünf Mütter drin? Und habe mich dann mal mit diesen fünf Müttern beschäftigt, habe ihre Geschichten durchgelesen, die uns im Alten Testament überliefert sind. Und dann wurde mir eigentlich klar, in diesem Stammbaum ist das Evangelium drin. Ne? Ich möchte dazu noch vorab sagen, das Wort Gottes ist im Orient verfasst worden. Nicht in London, im Orient. Da gab es eine sehr männergeprägte Kultur. Das werden wir gleich bei der einen oder anderen Geschichte, besonders bei der Geschichte von Tamar, werden wir das sehen. Für uns nicht nachvollziehbar, wie da gedacht und gehandelt wurde mitunter. Aber es ist so. Es war eine sehr männergeprägte Kultur, die sich heute auf jeden Fall noch im Islam, der von der Scharia geprägt ist, wiederfindet. Eine wirklich krasse Wertigkeit, die für uns gar nicht nachvollziehbar ist, die auch sehr kulturfremd ist, aber sehr manifest und in diesen Kulturen sehr, sehr wirksam. Und habe mich dann mal noch ein bisschen so beschäftigt im Vorfeld dieser Predigt, habe mir mal die Kulturen der Welt angeschaut, nicht nur die, die vom Monotheismus geprägt sind, was ja beim Islam der Fall ist oder auch beim Judentum und Christentum. Bin mal nach China gegangen, nach Japan, überall, Indien ganz krass, überall findest du männerdominierte Kulturen. Ich kann das sicherlich nicht für jede, weil ich nicht jede Einzelkultur ein bisschen analysiert habe, aber was man sagen kann, ist, weltweit waren Männerkulturen das Dominante. Es mag Ausnahmen gegeben haben, vielleicht bei einzelnen Stämmen oder Kulturen, die nicht so geprägt haben, aber prägende Kulturen waren immer Männerkulturen. Das ist einfach wichtig. Interessant war aber dabei, bin darauf gekommen durch die Nationalmannschaft von Island, die Fußballnationalmannschaft, die haben ja sagenhafte Nachnamen, ist euch das mal aufgefallen? Die Nachnamensgebung, die ist hochinteressant in Island. Und zwar geht es immer um den Vornamen des Mannes, des Vaters, sagen wir Sigur, ja, typisch isländischer Name. Der Sohn heißt dann Sigursohn. Die Familien in Island haben keinen Familiennachnamen. Meine Söhne heißen alle Kühn, müssen Sie mir klarkommen, dem ist so. Das ist in Island völlig anders. Du kannst in Island eine Familie mit 5 Leuten haben und die haben 5 verschiedene Nachnamen, weil an den Vornamen des Vaters Son gehängt wird. Oder bei Mädchen Dottir. Ganz interessante, merkwürdige Konstrukte. Aber selbst in Island, was nun nicht so besonders viel von christlicher Kultur beleckt ist, findet man eine Männerdominanz, die sich auch in der Namensgebung niederschlägt. Und auch in unserem Kulturkreis ist es bis heute noch üblich oder sehr oft auf jeden Fall, dass Frauen den Nachnamen des Mannes übernehmen. Völlig ohne jede Wertung, einfach nur als Feststellung. Und das alles muss man wissen, männerdominierte Kultur, wenn man sich mit diesen Geschichten von den Frauen auseinandersetzt. Fangen wir mal an mit der ersten Frau, die genannt wurde, Tamar. Die Mutter von Peres und Sarach. Was war das für eine Frau? Wer das lesen möchte, 1. Mose, Kapitel 38. Ich werde die relevanten Verse kurz mal vorlesen. Vom Vers 6 an. Juda verheiratete seinen ältesten Sohn Er mit einer Frau namens Tamar. Doch sein Erstgeborener tat, was dem Herrn missfiel, und der Herr ließ ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan, da kommt der Begriff Onanieren her, von dieser Geschichte, schlafe mit der Frau deines Bruders und vollziehe die Schwagerehe mit ihr. Du bist verpflichtet, deinem Bruder Nachkommen zu verschaffen, weil Onan wusste, dass das Kind nicht ihm gehören würde, ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, den Samen auf die Erde ausfließen und verderben. Das nennt man Coitus interruptus im Fachbegriff. Er wollte seinem Bruder keine Nachkommen verschaffen. Das missfiel dem Herrn und er ließ auch Onan sterben. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleib jetzt als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela, das war dann der dritte, alt genug ist. So ging Tamar zur Familie ihres Vaters zurück. So was steht da. Das von einer Frau berichtet, die wird verheiratet, mit einem Mann, dessen Treiben Gott nicht gefiel, wird nicht näher beschrieben, Gott lässt ihn sterben. Dann wird die Frau wieder verheiratet mit dem Bruder ihres ersten Mannes, der keinen Bock hat, seinem Bruder Nachkommen zu zeugen und unterbricht jedes Mal den Geschlechtsverkehr. Das gefällt Gott auch nicht und lässt ihn auch sterben. Und dann sagt der Vater dieser 2 Söhne, die schon gestorben sind, also ich habe ja noch den einen, den Schela, der ist noch ein bisschen jünger, du bleibst jetzt mal so lange Witwe, bis der alt genug ist und dann geht's weiter. Ja, so war das. So ist das da gelaufen. Wer ist diese Tama? Wie fühlt sich das an, so fremdbestimmt zu sein? Wie fühlt sich das an, eine Frau zu sein, die oft zu einer Gebärmaschine reduziert wird, wo es nur darum geht, Nachkommen zu zeugen? Ist nicht einmal gefragt worden, bist du einverstanden mit den Arrangements, die wir hier so getroffen haben? Nein, sie hat auch wahrscheinlich nicht den Anspruch gehabt, gefragt zu werden, weil das so war. Hier in dieser Geschichte ist das lange Vergangenheit. Es gibt weite Regionen dieser Welt, da ist das heute noch so. Heute noch so. Eine Frau, die reduziert wird zu einer Gebärmaschine, die sich erlebt als jemand, macht die Beine breit und sieht zu, dass du fruchtbar bist und dann am besten Söhne. Und sie wird verschachert, sie wird verhandelt wie ein Stück Masse. Diese Frau ist eingearbeitet in den Stammbaum Jesu. Wie gesagt, an dieser Stelle vielleicht mal einen kleinen Exkurs, weil es sich anbietet und weil wir nicht allzu oft, zumindest soweit ich mich erinnere, in dieser Gemeinde darüber sprechen. Wie sieht es denn aus bei uns? Wie sieht das aus im Neuen Testament, sofern wir die Ordnung des Neuen Testamentes noch ernst nehmen? Zwei Sachen dazu, Epheser 5, dieses sehr bekannte Wort: Wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich die Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Wenn schon mal über das Frauenbild des Islam in Talkshows gesprochen wird, da gibt es immer Verkürzungen, die mir persönlich wehtun, weil ein Standardargument lautet, das ist doch bei den Christen ganz genauso. Da steht doch auch, die Frauen sollen sich ihren Männern in allen Dingen, what means in allen Dingen, was heißt das in allen Dingen, sollen sich doch unterordnen. Das heißt doch Entwertung der Frau. Und dann hört es auf. Es wird auch nur so weit zitiert und das ist die ganze Argumentationskette. Ich hoffe, dass wir uns davon nicht allzu sehr beeindrucken lassen, sonst werden wir dieses Denken plus Handeln übernehmen. Und das wird der christlichen Wirklichkeit nicht ansatzweise gerecht. Da steht eben nicht nur, das ist die Verkürzung, die die Männer oft betrieben haben, weswegen sie auch dafür gesorgt haben, dass wir an eine Emanzipationsbewegung überhaupt kommen musste, um diesen Irrsinn mal aufzusprengen, dieses Machotum, was Frauen reduziert auf Befehlsempfängerungen. Da steht eben nicht, die Frau sei dem Mann untertan. Das ist das Zitat, das immer gebracht wurde, sondern da steht, der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde. Mein lieber Mann, was ist mit dem Anspruch? Was ist für dich wichtiger, die Unterordnung deiner Frau in allen Dingen, die du so von dir gibst? Oder dass du deine Frau liebst in allen Dingen, und zwar auf dem Niveau, wie Jesus das macht. Und wenn du das nicht erreichst, worüber redest du? Über die mangelnde Unterordnung deiner Frau oder darüber, dass du deine Frau nicht in allem liebst, dass du sie gar nicht befreist zu einer selbstbewussten, starken Unterordnung, die überhaupt nichts mit Entwertung zu tun hat. Es gibt im Neuen Testament, das müssen wir sehen, ich persönlich möchte das auch nicht streichen oder umdeuten, es gibt im Neuen Testament eine Hierarchie. Das ist aber keine Wertehierarchie, sondern das ist eine Segenshierarchie, die begründet wird mit der Schöpfungsordnung. Der Mann ist zuerst geschaffen worden und die Frau vom Mann genommen worden. Da ist kein Wert mit ausgedrückt, sondern einfach eine Segenshierarchie. Das bedeutet aber, wenn in einer Beziehung Segen sein soll, wenn das eine wohltuende, befreiende Beziehung sein soll, hat das sehr viel mehr damit zu tun, wie der Mann seine Frau liebt, als wie die Frau sich dem Mann unterordnet. Hätten wir immer auf diese Reihenfolge geachtet, es hätte viele schlimme Fehlentwicklungen gar nicht kommen müssen. Im christlichen Beziehungsbild gibt es keinen Raum für auch wie auch immer geartetes Machotum. Kein Raum. Du hast immer mindestens einen gegen dich, wenn du so tickst, und das ist Jesus selber. Der erste Anspruch an den Mann ist der, so zu leben, wie Christus seine Gemeinde liebt. Das heißt radikal bis zum Tod. Wenn das deine Zielsetzung sein sollte, mit deiner Frau umzugehen, dann ist es okay, über andere Dinge mal nachzudenken. Vorher ist es einfach nur am Neuen Testament vorbei. Das ist jetzt nicht erschöpfend, aber einfach nur ein kleiner, weil ich mal einen kleinen Exkurs machen wollte zu dem Thema, weil es sich bei diesem Text anbot. Es ist sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, damit wir nicht dem Zeitgeist nachlaufen, damit wir nicht Prinzipien übernehmen, die in der Welt gelebt werden und die nicht gut sind, ganz bestimmt nicht. Da wird vieles gesät, wo die Ernte noch aussteht. Und da wird mir persönlich schon mal Angst und Bange, wenn ich über die Sache nachdenke. Das christliche Beziehungsgefüge ist von der Liebe des Mannes zur Frau bestimmt. Das ist das allererste, was Gott erwartet. Und dann kann man über andere Dinge nachdenken. Lass uns das im Blick behalten und auch dann kann man auch sehen, wie viel Schönheit da drin steckt. Ich weiß nicht, gibt es für eine Frau eine bessere Vorgabe für ihren Mann, als dass ihr Mann verpflichtet ist, sie mit der Liebe Christi zu lieben? Ich weiß nicht, was noch viel tröstlicher sein soll oder ermutigender sein soll. Und das soll die Perspektive sein, in der wir über das nachdenken. Da gäbe es noch viel zu sagen, kann man auch mal tun. Aber einfach, lass uns nicht dem Niveau der Talkshows glauben. Lass uns nicht erlauben, dass unser Glaube so reduziert wird auf solche Floskeln, die einfach nicht der Wirklichkeit christlichen Denkens und der Theologie des Neuen Testamentes entsprechen. Okay, das war der kleine Exkurs, gegründet an der Geschichte von Tamar. Die zweite Frau, die erwähnt wurde, ist Rahab. Die Geschichte zu Rahab findet man im Josua 2 und sie wird dann noch zweimal im Neuen Testament sehr positiv, sehr wohlwollend erwähnt. Rahab hat auch kein gutes Bewerbungsschreiben, war eine Heidin, war keine Jüdin. Hure, verkaufte ihren Körper, hat für so manchen Ehebruch gesorgt, heißt das alles übersetzt. Aber sie hat die Botschafter Israels bei der Landeinnahme beherbergt und hatte schon irgendwie so eine Art Glaubensblick, dass es mit diesen Juden irgendwas Besonderes sein muss und auch mit dem Gott dieser Juden etwas Besonderes sein muss. Aber Rahab war jetzt auch keine Glanznummer, Heidin, Hure. Das war die Kombination Rahab. Dann kommen wir zu Ruth. Die Geschichte von Ruth ist in dem Buch Ruth erwähnt, 1 bis 4, ein sehr interessantes, schönes, reichhaltiges Buch. Um es ganz kurz zu machen, in Israel war eine Hungersnot, da ist eine Familie nach Moab gezogen. Und ein Sohn dieser Familie heiratete eine Moabiterin, das ist die Ruth. Dann stirbt dieser Sohn, die Ruth wird also Witwe. Und in Israel gibt es wieder zu essen, dann ziehen sie zurück und die Ruth geht mit. Auch Ruth ist eingearbeitet in den Stammbaum Jesu. Ruth, eine heidnische Frau, mit jungen Jahren Witwe geworden, von Verlust geprägt. Sie geht in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur. Verlust der eigenen Kultur, Verlust des Mannes, wenig Perspektive. Okay, dann gehe ich mit nach Israel. Das war die dritte Frau. Die vierte Frau, die erwähnt wird, die vierte Mutter, das ist die Bathseba. Die Geschichte könnte uns vielleicht vertrauter sein. Das ist die Geschichte, wo der König David auf seinen Balkon geht und sieht eine Frau, die ihre Periode rum hat und sich wäscht und ist total begeistert vom Körper dieser Frau. Und als König lässt er mal schicken: Hör mal, Frau, das war ganz schön, was du mir da gezeigt hast. Ich hätte da mal Bock. Wie sieht's aus? Er lässt sie holen, sie schlafen miteinander. Die Frau wird schwanger. Das hat dem David nicht so gepasst. Das war nicht einkalkuliert. Er dachte, es geht mal um eine schnelle Nummer und das war's dann. Nein, das hat Folgen. Die Frau wird schwanger. Lässt ihm das melden: Hör mal, David, wir beide haben jetzt hier ein Problem. Ich bin schwanger geworden. Und dann fügt er seinem Ehebruch noch einen Mord zu. Er lässt den Mann, der von all dem nichts ahnte, den Mann, der Bathseba, lässt er in der Schlacht so aufstellen, dass er auf jeden Fall stirbt, und er stirbt auch. Die Frau bekommt das Kind aus diesem Geschlechtsverkehr, und Gott lässt das Kind sterben. Und er macht auch deutlich, dass er das Kind sterben lässt. Auch diese Frau ist im Stammtisch von Jesus verarbeitet. Bitte? Ja, Stammbaum, genau. Halten wir mal fest. Eine Frau, wir wissen nicht, wie die zu ihrem Mann stand, zu Uriah. Vielleicht hat sie ihn geliebt. Der König lässt einen Befehl ergehen, sie kommt oder sie muss kommen, interpretiere ich jetzt mal da rein. Sie schläft mit ihm, sie wird schwanger. Das wirft enorme Fragen auf. In Israel, schwanger zu werden von einem anderen Mann, war eine tödliche Angelegenheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr Mann stirbt. Frauen haben, das ist für Männer immer ärgerlich, Frauen haben so eine Intuition. Die brauchen keine Fakten, sie wissen einfach Dinge. Das ist schon mal schwierig. Ja, und vielleicht hat sie geahnt, warum ihr Mann Uriah nicht aus der Schlacht wiederkam. Vielleicht hat sie das geahnt. Würde mich nicht wundern. Ihr Mann stirbt also, das heißt, sie hat ein Kind vom Mörder ihres Mannes und das Kind stirbt. Verlust, 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 Schande über Schande. Kein Wort darüber im Text, wie die Frau damit leben konnte. Wie ist das weitergegangen? Wie fühlt sich das an, wenn da so eine Geschichte hintersteht? Man könnte ja mal da so einiges reininterpretieren und wahrscheinlich würde man auch richtig liegen. Wie fühlt sich das an? Wie hat sich das gelebt? Kind gestorben und mit dem Mörder ihres ersten Mannes, den sie vielleicht geliebt hat, weiterhin leben. Kein Kommentar der Bibel, kommentiere das mal selber. Komme ich zur letzten. Matthäus 1, Vers 16. Jakob wurde der Vater von Josef, dem Mann von Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der auch Messias genannt wurde. Die fünfte Frau, wer war das? Das war nicht die Frau eines Philosophen, der seine Zeit geprägt hat. Das war nicht die Königin an einem glanzvollen Hof. Das war nicht eine zweite Kleopatra. Das war einfach ein No-Name in Israel. Eine unscheinbare, völlig unbedeutende Frau, die bis dahin nur für ihren Josef auffällig geworden ist. Der hat sich in die verknallt und wollte die heiraten. Sie waren verlobt. Das war alles. Ein völlig vernachlässigbarer Mensch, sage ich mal so in Anführungsstriche. Nichts Besonderes. Nichts, was sie irgendwie aus der Masse hätte hervorgehoben. So, jetzt haben wir die fünf Frauen betrachtet. Kurz betrachtet, man könnte dann noch sehr viel mehr zu sagen zu jeder Einzelnen. Aber wir haben Frauen gesehen, die fremdbestimmt waren. Wir haben Frauen gesehen, die gedemütigt wurden bis aufs Letzte, die Verluste hatten, die in einer fremden Kultur leben mussten, leben wollten, aber es fühlt sich immer komisch an. Wir haben Frauen gesehen, die überhaupt keine Bedeutung hatten, die so austauschbar waren mit irgendwas, ich glaube nicht, an das katholische Dogma der Sündlosigkeit von Maria. Das wäre das Letzte, was ich glaube. Der Einzige, der sündlos war, als er geboren war, das war Jesus und sonst niemand. Auch Maria nicht. Die ist nicht aufgefallen durch ein unglaublich noch nie erlebtes heiliges Leben. Nein, das war eine Sünderin. Nichts anderes. Eine von vielen. Hättest ich sein können. Wenn ich Frau gewesen wäre oder die Frauen unter uns, hätte jeder von euch sein können. Was ist die Botschaft dieses Stammbaums, der sich so trocken anliest? Tamar, Rahab, Ruth, kommt zu mir. Ihr seid mühselig und beladen, kommt zu mir. Maria, Bathseba, was für eine katastrophale Geschichte. Komm zu mir. All diese Frauen, diese gebrochenen, gedemütigten Frauen, die sowieso schon in eine Minderwertigkeit hineingeboren wurden, all diese Frauen sind im Stammbaum Jesu. All diesen Frauen sagt der Herr, komm zu mir mit deinem Leben. Mal es nicht an, mach es nicht besser, wie es war. Komm, wie du bist. Das ist die Botschaft dieses Stammbaums. Gott liebt die völlig Unscheinbaren. Gott hat eine unglaubliche Nähe zu zerbrochenen Menschen, wo alles schiefgelaufen ist, was du dir nur vorstellen kannst. Zu Menschen, die am liebsten radieren würden und ganz neu anfangen würden zu leben, weil sie mit ihrem Leben so unzufrieden sind und so darunter leiden. Gott sagt, komm. Wenn wir in das Leben Jesu reingehen, ich möchte jetzt zwei Episoden vorlesen, da finden wir genau das, was dieser Stammbaum Jesu sagt. Johannes 4, diese Verse 6 bis 9, das ist die Szene, wo Jesus in Samarien ist, wo er am Brunnen ist und die Jünger sind ab in die Stadt und dann kommt eine samaritische Frau. Ermüdet von der langen Wanderung hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Das war gegen 12 Uhr mittags. Kurz darauf kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir was zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Allein wie der Herr, das ist sein Wunsch nach Wasser geäußert hat. Die Frau sagt, das war kein Befehl.
Hier, ich bin Jude, gib mir was zu trinken, Fräulein. Du kennst die Rangordnung, du kennst die Hierarchie, die wir hier haben. Seit Jahrhunderten erprobt und bewährt.
Sie sagt selber, wieso bittest du mich? Das heißt, Jesus hat sie gebeten. Das ist, man muss die soziale Gemengelage verstehen, um zu wissen, was das für eine Revolution ist. Die Juden haben keinen Respekt und kein Umgang mit Samaritern, erstens. Und Männer mit Frauen schon mal überhaupt gar nicht. Und dass hier auch nur ein Wort außer einem harschen Befehl gesprochen würde, war absolut nicht zu erwarten. Genauso perplex ist die Frau über den Auftritt unseres Herrn. Bitte, absolute auf Höhe, auf Augenhöhe begegnen. Und das ist die genaue Fortsetzung dessen, was wir im Stammbaum gesehen haben. Wie, du bist eine heidnische Hure. Willkommen. Komm zu mir. Du bist die Tama, die komplett fremdbestimmt war, die mit drei Männern schlafen soll. Und es ging nur darum, nicht nie gefragt worden, bist du einverstanden, sondern immer nur verfügt. Bring Söhne zur Welt. Und wenn nicht, sank der Wert noch mehr. Maria, völlig unscheinbare Frau, hier eine Samaritanin, wir haben noch nicht mal den Namen überliefert, aber was wir haben, ist die Art, wie Jesus mit dieser Frau umging. Was für eine Aufwertung, die war ungeheuerlich, das war ein Tabubruch, dessen Schärfe und Radikalität wir uns nicht ansatzweise vorstellen können. Das war existenzielle Revolution, die hier gelebt wurde. Der Herr stellte alles auf den Kopf. Die zweite Geschichte. Matthäus 9, 9 bis 11, als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matthäus hieß. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Matthäus stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren noch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso, finde ich so klasse, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Uiuiui. Ah, was sind unsere Gäste zu Hause? Werden die uns auf oder werden die uns vielleicht ab? Sag mir, mit wem du umgehst, ich sage dir, wer du bist. Also eine Kacke. Ja, Jesus ging hier mit extrem schlechten Leuten um, ja? Wer war er? War er deswegen ein Schlechter? Mann, das sind Gefängnisse, die wir da manchmal so verinnerlicht haben. Mit ihm und seinen Jüngern waren noch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Als einige Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann sich euer Rabbi mit Zöllnern und Sündern an den Tisch setzen?
Warum nicht mit uns? Das hätte doch Sinn gemacht. Erstens keine Sünder und zweitens die geistliche Elite des Volkes, auserwählten Volkes. Wenn, dann doch wir.
Wenn, dann ihr gerade nicht. Ihr habt ein ganz entscheidendes Mango. Ihr glaubt nicht, dass ihr Sünder seid. Ihr seid so berauscht von eurem gesellschaftlichen Status, ihr könnt mit mir gar nichts anfangen, weil ich bin gekommen für die Kranken, für die Verletzten, für die, die wissen, dass sie Vergebung brauchen. Nur die können etwas mit Jesus anfangen. Für alle anderen ist das ein interessantes, vielleicht ein interessantes intellektuelles Thema. Das ist das Image, was Jesus hatte und was er verbreitet hat. Der gibt sich mit schlechten Leuten um nochmal. Sag mir, mit wem du umgehst, ich sage dir, wer du bist. Und genauso hat die israelische Elite gehandelt. Sie hat gesagt, wer Jesus ist, wer so einen Umgang hat, der kann nicht von Gott kommen. Geht nicht. Ist eine innere Logik. Die ist zwar falsch, aber immerhin in sich selbst geschlossen logisch. Was wir hier bei Jesus finden, ist genau die Geschichte des Stammbaumes. Eine unglaubliche Nähe zu verachteten, zu gebrochenen Menschen, die nichts, aber auch nichts aufzuweisen haben, um Gott in irgendeiner Form zu beeindrucken. Jesaja 43, Vers 1. Aber jetzt sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich bildete, Israel, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor deiner Geschichte. Fürchte dich nicht vor deinem Leben. Fürchte dich nicht vor dem, was alles schiefgelaufen ist. Fürchte dich nicht. Warum nicht? Ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist dein Name. Mein Name ist nicht Gregor Kühn. Mein Name ist zum Beispiel mit 14 vom Gymi in Dillenburg geflogen, weil ich zweimal in der gleichen Klasse hängen geblieben bin. Das hat mir schwer zu schaffen gemacht. Das war für meine Eltern sehr enttäuschend. Das ist mein Name. Es gibt tausend Namen, die ich euch nennen könnte. Einer hässlicher und unschöner wie der andere. Und glaub mir, deine Namen sind ganz ähnlich. Du hast sie auch. Und dann sagt Gott mir, lieber Gregor, fürchte dich nicht vor dem, was schiefgelaufen ist. Warum nicht? Weil ich dich mit deinem Namen, nicht mit deinem Lieblingsnamen, sondern mit deinem real existierenden Namen gerufen habe. Ich bejahe deine Geschichte, so blöd wie sie war, so viel da schiefgelaufen ist. Ich bejahe dich absolut und hundertprozentig. Ich sage nicht, es ist alles gut, aber ich sage dir, ich bejahe dich. Komm zu mir, der du so beladen bist mit deinem Scheitern, mit deinem Versagen, mit den Anforderungen um dich herum, die du so selten erfüllst, mit dem Überfordertsein deiner Ehe, deiner Kinder und was weiß ich alles. Komm zu mir. Du bist Tamar, du bist Rahab, du bist Maria, du bist Bathseba. Gott hat eine solche Liebe zu gescheiterten Menschen, zu Menschen, die mit sich selber nichts mehr anfangen können, die am liebsten aus ihrer Haut schlüpfen würden, die am liebsten anders heißen würden, das heißt eine andere Geschichte hätten. Aber du hast keine andere. Du bist der du bist, egal wer daran schuld gewesen ist oder nicht. Es ist deine Geschichte, niemand lebt sie für dich. Und Gott sagt uns, du musst sie aber nicht alleine leben, es ist deine Geschichte. Ja, aber weißt du was, ich gehe mit dir mit. Und deine Geschichte ist meine geworden. Am Kreuz habe ich das Elend deines Lebens selber erlitten. Und das warst du mir wert, der du dir selber vielleicht gar nichts mehr wert bist. Du warst es mir wert. Er bejaht uns mit unserem langweiligen Leben, mit den unerträglichen Routinen, die manchmal so sind. Er bejaht uns. Das ist die Botschaft dieses Stammbaumes. Wir kommen ja von Weihnachten her. Wem hat Gott sich offenbart? Wer waren denn die ersten Offenbarungsträger? Man gewöhnt sich durch diesen, durch diesen Schleim, den wir oft aus der Weihnachtsgeschichte machen. Man gewöhnt sich daran, man spürt nicht mehr die Radikalität dessen, was Gott da gemacht hat. Wem hat Gott sich offenbart? Bitte, wem? Hirten. Hirten. Wenn du das Kastensystem Indiens anlegen würdest, wäre das ziemlich weit unten gewesen. Und dann noch schlimmer, heidnischen, fast Okkultisten. die Sterndeuter, die hörten vieles, es würde in unseren Kreisen vielleicht als Okkultismus laufen, zumindest grenzwertig sein. Vielleicht war es das auch, das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, Gott hat die Leute gerufen. Ruth war eine Heidin, Rahab war eine Heidin. Die Sterndeuter waren Heiden. Und Gott hat sich ihnen offenbart. No names, Unbekannte, Heidnische. Und nicht der Elite des Landes. Das ist die Botschaft dieses Stammbaums. Bei Gott gibt es keine No-Names. Bei Gott gibt es nur deinen Namen, nicht No-Name. Du bist kein No-Name. Du bist du. Und so ruft Gott dich mit deinem Namen und deiner Geschichte, mit nichts anderem. Deswegen ist das so wichtig, mit sich selber versöhnt zu sein, mit all dem, was krumm und quer gelaufen ist. Das ist nicht einfach. Das ist manchmal ein hartes Stück Lebensarbeit, mit sich selber versöhnt zu sein, ohne Dinge auszuklinken, ohne wegzublenden, sondern wirklich alles anschauen und zu sagen, ja, das bin ich. Und das geht dann am allerbesten, wenn ich weiß, das ist meine Geschichte. Und weißt du was? Gott sagt mir mit meiner Geschichte, komm, wir schreiben eine andere Geschichte. Du bist nicht schicksalhaft festgelegt auf deine alte Geschichte, sondern ich bin der Herr, der in der Wüste Wasser aufquellen lässt. Ich bin der, der aus Dornen blühende Landschaften macht. Glaub nicht an die schicksalhafte Scheide deines Lebens, sondern glaube, dass ich dich mit deinem Namen rufe. Und es ist immer alles möglich, weil wir es mit dem Gott zu tun haben, dem nichts unmöglich ist. Gott muss nicht an den Grenzen scheitern, an denen ich scheitere. Nein. Es gibt keinen Automatismus, aber es gibt viel Verheißung, viel Land, das einzunehmen ist in diesem Jahr 2018. Ich komme zum Schluss. Da schreibt Paulus den Korinthern, ja, wie soll man die Korinther beschreiben? Die hatten viel mit mir zu tun. Unmöglicher Haufen, total von sich begeistert, den letzten Schrott manchmal gelebt. Paulus schreibt diesen Korinthern, denkt einmal an das, was ihr vor eurer Berufung wart, liebe Geschwister. Da gab es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weise, einflussreich oder prominent gewesen wären, sondern Gott hat das ausgewählt. Gott hat das ausgewählt, nicht das ist ihm dummerweise ins Netz gegangen. Ja? So wie beim Thunfisch fangen dann auch mal Delfine schon mal ungewollt ins Netz gehen. Nein, nein. Er hat das ausgewählt, er hat die Leute ausgewählt, die nach menschlichen Maßstäben einfällig und schwach sind, um die Weisen und Mächtigen der Welt zu beschämen. Er erwählte das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt, das, was für nichts zählt, um das, was für die Welt was zählt, zunichte zu machen. Es braucht schon den Mut, die eigene Geschichte und die eigene Unzulänglichkeit zu akzeptieren. Nicht zu sagen, so war ich, so bin ich, so bleibe ich. Nein, das ist nicht die Botschaft. Aber so war ich und so bin ich. Und so nimmt Gott mich an. Die Bejahung der eigenen Gebrochenheit, der eigenen Defizite ist sehr wichtig, um als ein erlöster Mensch zu leben. Und Gott sagt uns, ich bejahe dich mit all den Brüchen, mit all den Defiziten, mit all den Unmöglichkeiten deines Lebens. Das ist die Botschaft dieses eigenartigen Stammbaumes. Amen.